Zukunft verstehen. Wie Technik die Welt verändert. Der Tech-Podcast von Sascha Lobo und Cisco. Thema heute: Digitale Weihnachten und Weltrettung mit Eckhard von Hirschhausen.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert. Dem Technik-Podcast von mir, Sascha Lobo und Cisco, einem der größten Netzwerkausrüster der Welt. Und ich möchte eine Bitte formulieren. Ich habe eine Umfrage vorbereitet, von der ich mich sehr freuen würde, wenn möglichst viele Leute daran teilnehmen. Diese Umfrage wird nur hier im Podcast Zukunft verstehen überhaupt angekündigt. Man findet sie im Internet und zwar unter der Domain 1.ly. Das ist die kürzeste Domain der Welt. Die habe ich mir mal irgendwann gekauft, fand ich total lustig. Und wenn man jetzt irgendwo in den Browser eingibt 1.ly, dann kommt man genau auf die Umfrage. Es sind nur eine Handvoll Fragen. Das ist in 2-3 Minuten erledigt. Ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele Menschen vom Publikum hier mitmachen. Und das, was winkt, ist, dass man mitreden kann bei der Themenauswahl in der Zukunft von Zukunft verstehen. Dankeschön. Die heutige Folge ist eine ganz besondere, eine Spezialfolge zu Weihnachten bzw. digitale Weihnachten und Weltrettung gleichzeitig. Und als Gast ist diesmal dabei Eckhard von Hirschhausen. Herzlich willkommen.
Hallo Sascha. Weihnachten ist bei dir.
Weihnachten. Es ist Dezember. Es ist Weihnachten. Wir steuern auf Weihnachten zu. Ja, und das Motto auf etwas unausweichlich zusteuern ist ja auch eins, was dein Werk in den letzten Jahren bestimmt hat. Denn die wichtigste Frage vorab, digitale Weihnachten. Ich denke, wir sind uns einig, dass Weihnachten gar nicht digital genug sein kann, oder?
Mir fällt dazu eine schöne, wahre Anekdote ein. Meine Eltern haben mir mal einen Gutschein geschenkt für einen Lexikon. Und das war lange vor Wikipedia. Und ich habe es nie eingelöst. Ich werde es auch wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Aber ich finde diese Idee, dass man heute ja auch sich nicht so wahnsinnig freuen würde über einen QR-Code oder über einen Download-Link, zeigt schon, analoges Weihnachten hat auch was für sich.
Du sagst es so ein bisschen fast zurückhaltend, aber eigentlich sind wir da ein bisschen Antipoden, oder? Weil, also ich finde ja digitales Weihnachten toll, muss aber zugeben, dass die Gesamtzahl der dinglichen Bücher, der gedruckten Bücher, die ich in meinem Leben verschenkt habe zu Weihnachten, liegt irgendwo bei 2934, so eine grobe Schätzung. Die Gesamtzahl der gesamten E-Books, die ich in meinem Leben zu Weihnachten verschenkt habe, beträgt null. Hm. Das ist, ich weiß nicht, hast du schon E-Books verschenkt?
Nee, ich bin auch nach wie vor echt so ein haptischer Typ. Wir sehen ja hier, auf YouTube kann man dann später auch das Video sehen. Ich bin in meinem aufgeräumtesten Zimmer, das ist hier mein kleines Sendestudio. Der Rest ist immer voller Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Artikel und ich liebe es da drin zu markieren und zu Ideen zusammenzuführen. Da glaube ich, ist mein Hirn tatsächlich, da gibt es ja auch eine Untersuchung zu, dass Dinge, die wir haptisch mal in der Hand hatten, sich anders einprägen als Dinge, die wir am Bildschirm lesen. Und da halte ich auch ein bisschen dran fest, obwohl ich natürlich das enorm schätze, dass wir uns jetzt digital über Weihnachten unterhalten können, ohne dass wir direkt in einem Raum sitzen. Ja. Und das ist schon
irre. Moderne Technik, immer wieder erstaunlich, was alles.
Ich habe mir ein bisschen, nachdem du dieses Motto in den Raum geworfen hast, ich dachte, wie passt denn das zu meinem Thema Klimakrise und gesunde Erde, gesunde Menschen? Aber ich bin ja ein Fan deiner Improvisationskunst. Wir werden da irgendwie Bögen spannen. Und ich habe hinter mir einen kleinen Herrenhuter Stern aufgehangen. Und sogar hier, das ist ein Tipp, den ich allen Vielreisenden mitgeben kann. Ich habe also ätherische Öle, wenn ich so in olle Hotelzimmer einchecke und da kommst du dann irgendwie um Mitternacht da rein und du denkst, so lange kann ich gar nicht lüften, wie ich wollte. Dann mache ich mal ein bisschen Zedernduft und dann ist es so ein bisschen wie Weihnachten, egal wo ich bin.
Ja, ich bin auch wirklich überwältigt von der weihnachtlichen Stimmung, die dieser Herrnhuter Stern, für diejenigen, die das jetzt vielleicht nicht sehen, sondern nur hören können, es ist der ohne Zweifel kleinste Herrnhuter Stern des Planeten, mutmaßlich Hand oder gar Mund gefaltet im Erzgebirge. Und er leuchtet aber trotzdem. Er leuchtet so schräg über dem Kopf von Eckart zu sehen, tatsächlich dann eben auch auf YouTube. Und wenn man sich das so anschaut, dann hat das fast eine Art Heiligen. Nee, so weit würde ich gar nicht gehen. Aber
da muss ich meinen Kopf ajustieren. Aber es ist kein Komet und ich bin ja ein großer Fan von dem Don't Look Up-Film. Kennst du den? Du hast ihn auch
gesehen, ich kenne den. Ich fand diesen Film, der ja davon handelt, dass einfach ein Meteorit auf die Erde kommt, so als Metapher für den Klimawandel, für die Klimakatastrophe, der fällt auf die Erde und alle Leute versuchen, den aufzuhalten, beziehungsweise eben gerade nicht aufzuhalten, sondern tun so, als könnte man den wegignorieren. Das ist jetzt eine sehr kurze, sehr oberflächliche Zusammenfassung. Ich fand den Film A, sehr lustig und B, eine Idee platt. Du verzeihst mir das doch, oder?
Dass ich ja,
das
so. Aber ich habe ja selber 5 Jahre lang eine Talkshow moderiert. Bei manchen Passagen musste ich mir wirklich auf die Zunge beißen, weil ich dachte, es ist genau so. Also wenn du dann einen Gast hast, der eine unbequeme Wahrheit zu verkünden hat, dann ist immer die Frage, ja, ist dieser Gast denn gesichtsbekannt, Eckart? Dann habe ich immer zurückgefragt, für welche Körperteile soll man denn noch bekannt werden?
Also aus meiner Sicht ist Frisurenbekanntheit wesentlich wichtiger.
Aber jetzt hast du deinen Kopfhörer genau über deinem markanten Irokesen.
Ja, das ist tatsächlich ein Downside, aber da muss ich dazu sagen, zu meiner Verteidigung, es handelt sich in erster Linie um einen Podcast, ja, und so sehr ich Frisuren liebe, auch deine finde ich übrigens großartig, aber so sehr ich das großartig finde, ist ärgerlicherweise im Podcast-Business die Frisur etwas weniger wichtig als, sagen wir mal, im Film- oder Talkshow-Kontext. Und wenn diese Leute dann auf dich zukamen, du hast das gerade so gesagt, dann hast du versucht, das trotzdem mit reinzubringen, ja? Du hast dir dann gesagt, hey, okay, die kennt niemand, aber das ist wichtig, was die sagen.
Ja, und das ist ja auch, weil wir auch hier über das Digitale und die Chancen da drin reden, das Tolle, dass man ja nicht mehr sozusagen auf so wenige Sendungen und Kanäle angewiesen ist und so viele Gatekeeper darüber bestimmen, welche Themen, welche Personen, welche Meinungen gehört werden, sondern wir haben auf alle Fälle die Vielfalt erhöht, natürlich auch das Durcheinander und auch die Kakophonie. Und deswegen glaube ich, dass dieses Weihnachten auch ein spezielles wird, weil ich war jetzt gerade auch für den ARD-Jahresrückblick so nochmal mit so Szenen aus diesem Jahr betraut und ich glaube, wir sind alle froh, wenn dieses Jahr vorbei ist.
Ja, aber gilt es nicht eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, für ungefähr fast alle Jahre seit 2016, dass man denkt, um Gottes Willen, endlich vorbei. Und dann kommt aber das nächste Jahr. Also ja. Das Jahr wird ja nicht ersatzlos abgelöst, ne? Oder was hast du da so gesehen bei diesem Jahresrückblick, was dich denken lässt? Aha, naja.
Natürlich der Krieg, der dieses Jahr sehr bestimmt und zum Thema Vernetzung, ich bin ja großer Fan auch von erneuerbaren Energien, weil die Luft dadurch sehr viel besser ist als mit fossilen. Und dann fielen plötzlich durch irgendeinen gemeinsamen Satelliten die Windräder in Deutschland aus. Ja? Ja. Und da dachte ich, wow, wir haben überhaupt keinen Schnall, wie diese digitale Welt auch global uns zwar einerseits viele Fortschritte beschert, aber eben auch Abhängigkeiten, die man sich selten klar gemacht hat.
Ja, wir haben dazu lustigerweise genau in dieser Reihe eine Sendung gemacht, die auch davon gehandelt hat, weil der Zusammenhang war, dass der Satellitenanbieter der ukrainischen Streitkräfte der gleiche war, wie der, mit der Windräder in Deutschland gesteuert werden konnten. Es gibt jetzt eigentlich unendlich viele Leute, die da so Satelliten anbieten, Elon Musk und noch ein paar weniger bekannte Menschen, die das so tun, aber das war der gleiche Anbieter, der wurde von den Russen, ich denke, das darf man sich trauen, so zu formulieren, auch wenn die Nachweise bis heute nicht 100%ig wasserdicht sind, wurde von den Russen gehackt und dann ist eben alles Mögliche ausgefallen und nicht nur die ukrainischen Streitkräfte. Diesen kleinen Bogen schlagend zurück zu dem Weihnachten kommt, das ist vielleicht ein ganz, ganz schöner und interessanter Punkt, dass das Digitale in vielen Augen gilt als etwas, wo die ersten Gedanken sind, ja, aber was ist, wenn es ausfällt? Mhm. Ja, also angenommen, ich habe irgendwie zu Weihnachten, machen wir alle eine große Familienzusammenkunft und wegen entweder Corona oder was auch immer, ist die halt nicht mehr nur live, sondern 3 oder 4 Familienmitglieder sind dazugeschaltet mit total toller Technologie und direkt neben dem Weihnachtsbaum und können teilnehmen. Ist das für dich ein großartiges Wunschszenario, was du schon immer gerne genauso gehabt hättest, oder so ein halber Albtraum auf dem Weg zur Dystopie?
Nee, also ich schätze das total, mit Menschen verbunden sein zu können, die dieses diese Idee, dass man auch teilnimmt und auch irgendwie livehaftig dabei sein kann, elektronisch, die hat schon riesen Vorteile. Auf der anderen Seite, auch das ist, glaube ich, dieses Learning aus Corona gerade. Wir beide sind ja auch in kreativen Jobs. Ich finde wirklich sozusagen Geistesblitze oder so ein Ping-Pong oder auch was Neues erschaffen, das ist in solchen Zoom-Konferenzen extrem viel schwieriger als in echt. Da gibt's noch was, und ich bin ja auch Live-Künstler, ich bin jetzt kein Esoteriker, aber ich weiß, es gibt eine Ebene, die kannst du nicht digitalisieren. Also ja. Ich spiele unfassbar gerne live, auch wenn das jetzt zu Ende geht, aber dieser Raum ist von etwas erfüllt, was du nie auf einer DVD oder einer Fernsehaufzeichnung spüren kannst. Ja. Und deswegen denke ich auch manchmal so, auch bei Live-Konzerten, wenn alle Leute ihr Handy in die Luft halten, um zu versuchen, den Moment einzufangen, merken sie nicht, dass sie genau dadurch den Moment gerade verpassen.
Echt? Also ich meine, unabhängig davon, dass bei einer Zoom-Konferenz natürlich die Kreativität nicht so fließt, bei einer WebEx-Konferenz wäre das völlig anders, da bin ich absolut überzeugt von. Aber glaubst du tatsächlich, dass dieser digitale Moment, wo Leute das festhalten, das alles kaputt macht? Also ich spüre, ich glaube, ich bin auch oft auf Bühnen und ich weiß ungefähr, was du meinst. Vor allem, wenn man das Publikum nicht so direkt als Feedback-Kanal da hat. Ja, man spürt, wenn die Leute vor der Bühne stehen, man spürt, wie so die Energie zurückströmt, um jetzt mal was nicht ätherisches, sondern eher esoterisches zu sagen, esoterisches Öl hier in die Sendung reinzukippen. Aber, und das finde ich eigentlich ganz spannend, ich glaube, dass es auch mit dem Digitalen so Feedback-Kanäle geben kann oder könnte. Vielleicht sind wir da noch nicht ganz, vielleicht müssen wir dafür auch ein Sensorium entwickeln. Aber ich glaube, dass ganz viele Dinge, die im Moment in unseren Köpfen noch digital nicht möglich sind, aber irgendwann dann schon eher möglich werden, wenn sich das weiterentwickelt und vielleicht auch schon heute, wenn wir da anders draufschauen. Ich meine, ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, die noch 2019 gesagt haben, nee, um Gottes Willen, also bei uns geht Homeoffice gar nicht. Ja, wir sind ein People's Business. Wenn wir uns nicht von Angesicht zu Angesicht sehen, dann implodiert die Firma in 20 Minuten. Ich brauche meine Leute um mich und so weiter und so fort. Du kennst das vielleicht irgendwie. Und das war 2019 quasi der Standard von einem durchschnittlichen, sagen wir mal, Abteilungsleiter in einem großen Konzern in Deutschland. Und natürlich war es im Mai 2020 mit der Pandemie komplett anders. Und deswegen kann ich mir ja so gut vorstellen, dass wir irgendwann so ganz natürlich digitale Weihnachten haben. Einfach vielleicht sogar im Metaverse. Ja, dass man da mit der Oma im Metaverse, und wenn es dann auch noch künstliche Intelligenz ist und sogar die verstorbene Oma einfach teilnehmen kann, weil sie als Avatar gespielt wird von, das, findest du das nicht großartig? Sag ganz ehrlich.
Ich meine, Weihnachten ist ja das Fest der Liebe, sagt man immer, wo man auch viele Menschen trifft, die man aus guten Gründen den Rest des Jahres auch nicht trifft. Also,
ja, oder den Rest des Lebens, wenn wir von den Verstorbenen mitsprechen.
Nein, aber ich möchte deine weihnachtliche Euphorie um einen Gedanken erweitern, nämlich das Wort Präsent hat im Englischen eine ganz schöne Doppelbedeutung. Das heißt nämlich Geschenk und es heißt ja auch Gegenwart. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Doppelsinnhaftigkeit was Spürbares hat. Wo du von der verstorbenen Oma geredet hast, ich habe für die ARD eine Doku gemacht im Hospiz. Da weiß ich noch wie heute, da sollte ich ins Zimmer gehen, ich fragte die Pflegefachkraft, die Krankenschwester, was hat denn die Patientin? Und die sagte, das ist ganz egal, geh einfach mal rein. Und das hat mein sozusagen medizinisch trainiertes Hirn total auf den Kopf gestellt. Nämlich ich dachte, ich muss wissen, welcher Tumor, welches Stadium, und die sagte, nee, sei einfach mal da, sei einfach präsent. Und ich glaube, dass Menschen füreinander ein Geschenk sind und dass wir gerade durch das Digitale ganz viele Momente immer aufschieben, weil wir denken, na, das gucke ich mir später nochmal an. Oder, ach ja, diese Konferenz, die kann ich später mir noch irgendwie in 1,5-facher Geschwindigkeit durchhören oder so.
Deswegen glaube ich, dass bei vielen Konferenzen auch besser ist, ne? Muss man.
Sascha, ich muss dir eine Geschichte erzählen. Ich habe ja immer meinen Noise Canceling Kopfhörer. Ich habe eine Bahn Karton da. Ich auf Tour fahre ich so fast alles immer mit der Bahn, vielleicht den letzten Meter dann mit dem Tourbus. Aber ich habe eben, weil ich auch dann Podcasts höre, natürlich auch deine, die Grundeinstellung, dass ich das immer auf doppelter Geschwindigkeit höre, weil es ja manchmal auch Laber-Podcasts gibt und da denkt man, okay, give me the beef und ich shuttle bis dahin, wo es dann spannend wird. Und dann hatte ich im Zug mir eine Playlist mit Entspannungsmusik auf die Ohren geben wollen, weil ich
ahne, wo es hingeht, ja.
Weil ich eben im Bistro da was schreiben wollte. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn die Leute drumherum reden. Und das eine der absurdesten Dinge, die du auf doppelter Geschwindigkeit hören kannst, ist Entspannungsmusik. Ich kann es dir sehr empfehlen. Da wurde mir die Absurdität meiner eigenen Getriebenheit und dieses Hamsterradartige, dass man jetzt auch noch entspannen in doppelter Geschwindigkeit will, wurde mir schlagartig klar.
Erinnert mich an Peter Licht, Wettentspannen hat er, glaube ich, als Titel mal gewählt oder in ein Lied drüber gemacht. Aber genau dieser Punkt, die Absurdität des Beschleunigens bei Entspannungsmusik, die referiert ja eigentlich auf Weihnachten, wenn wir davon denken, okay, wenn wir davon reden, dass Weihnachten so das Fest der Besinnung ist, ja, der Einkehr, auch der inneren Einkehr, vielleicht zur Ruhe zu kommen, so viele Feiertage hintereinander und manche Leute, jetzt leider nicht alle, aber manche Leute haben auch zwischen Weihnachten und Neujahr dann einfach noch komplett frei und genießen das mit der Familie, sich aufs Blut zu streiten, aber in Ruhe aufs Blut zu streiten, was ja auch ein Vorteil sein kann. Also dieses Fest der Besinnung und dann da dagegen die Beschleunigung und die radikale Effizienz, ja, die Effizienzradikalität, die die Digitalisierung mit sich bringt. Das ist doch eigentlich ein großartiges Spannungsfeld. Oder passt das bei dir überhaupt nicht zusammen?
Nee, ich habe in Berlin Medizin studiert und da gab es von der TUSMA, hieß die, glaube ich, Telefoniere und Studenten machen alles.
Genau,
das war die Abkürzung. Da gab es immer ein Angebot, selbst Weihnachtsmann zu spielen.
War ich auch.
Echt?
Ja.
Wie cool. Aber du bist ja ein bisschen jünger als ich.
Kaum später. War das
Was bist du für ein Jahrgang? Ich weiß es gar nicht genau.
75, 1975.
Ah, siehst du, ich bin 67. Und ich habe da auch sehr, sehr skurrile Sachen erlebt dann an dem Weihnachtsfest, weil du dann vorher ja musstest du wahrscheinlich auch immer so ein Vorabtelefonat mit der Familie machen solltest. Ja. Und dann sollte ich dann als Weihnachtsmann reinkommen und alle Erziehungsfehler der 12 Monate irgendwie in dieser Viertelstunde am besten ausbügeln. Und sagen sie dem Kind noch das und das und das. Und das dachte ich, nee, das ist nicht mein Job.
Ja. Das Erziehen. Das kenne ich. Und jetzt ist genau der absolut falscheste Moment, in einem unterhaltsamen Podcast davon zu sprechen. Aber ich tue es einfach völlig kontraintuitiv trotzdem. Ich habe da auch sehr viele interessante und auch eindrucksvolle Dinge erlebt, unter anderem, dass ich dieses Vorgespräch geführt habe mit einer Frau, die gesagt hat, ich paraphrasiere das fast wörtlich, ja, der Marcel, der wünscht sich ganz viele Sachen und die kriegt er auch alle, aber wenn sie mit dem sprechen, was er haben möchte, dann versuchen sie mal zu ignorieren, dass er sagen wird, er möchte seinen Vati zurückhaben. Ich habe gesagt, ja, das versuche ich dann zu ignorieren. Und dann merkte ich, die möchte was und der war einfach gestorben. Und ich war so in dieser Situation reingeworfen, auch als vergleichsweise junge Person. Ich hatte dann so einen grauen Bart zum Umschnallen, der mich nicht wirklich hat älter gemacht, aber weihnachtsmanniger. Und dann war ich plötzlich so in einer Situation, wie sie halt Weihnachten ganz oft ist. Nämlich das so ein Lebenskonzentrat. Ja, so ein Konzentrat Familie, ein Konzentrat Leben. Es passieren ganz viele Sachen zu Weihnachten. Gute, schlechte, großartige, schlimme. Und mein Gefühl, jetzt unabhängig von diesen verschiedenen Erlebnissen, die wir hatten, mein Gefühl ist, dass Weihnachten schon eine Art Gradmesser ist. Jedenfalls für, wenn man so aus einer klassischen deutschen Perspektive schaut, schon eine Art Gradmesser ist für, wie gut kommt man eigentlich zurecht im Leben? Wie gut geht es eigentlich? Wie sehr kann man sich einlassen auch auf so ein Fest, oder?
Ja, also versuche mich gerade in diese Situation reinzufühlen von diesem Jungen, weil Weihnachten ist einerseits das Fest von allen, die da sind, aber natürlich auch von denen, die dann nicht da sind, aus welchen Gründen auch immer, wegen Scheidung, wegen Tod, wegen Krankheit. Und ich glaube schon, dass Weihnachten auch deswegen für die Leute so einen hohen Stellenwert hat, weil du das Gefühl hast, jetzt wird's wenigstens einmal im Jahr wesentlich. Jetzt wird's einmal im Jahr, werden die Spielregeln auf den Kopf gestellt. Und ich bin ja auch auch evangelisch, ich bin auch mit diesen Gebräuchen und den Liedern und so weiter vertraut und mir bedeutet das auch was. Und ich glaube auch, dass diese ganze Geschichte vom Jesuskind ja eigentlich eine eine totale Auf-den-Kopf-Stellung der Dinge ist, die wir eigentlich sonst den Rest des Jahres über für wesentlich halten. Ja, da kommt ein kleines Kind und das hat ja eigentlich gar keine Macht. Das hat ja, außer extrem verletzlich zu sein, kommt es erstmal auch nicht als König oder Herrscher daher, sondern eben in dieser Krippe. Und das ist ja auch das, was mich antreibt mit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, dass ich denke, ein Kind, was heute geboren wird, vielleicht sogar zu Weihnachten, hat einerseits theoretisch in der westlichen reichen Welt eine unfassbare Ausweitung seiner Möglichkeiten, digital und analog, es könnte 100 Jahre gesund bleiben. Und gleichzeitig ist dieses Kind maximal gefährdet. Also wenn du weißt, dass ein Kind, was 2020 geboren wurde, erwartet 7-mal mehr Hitzewellen als ich mit in den 60ern geboren, ja, 3-mal so viel Überschwemmungen. Und das ist ja auch dieser Wunsch immer mit I'm dreaming of a white Christmas. Und mit jedem Grad Klimaerwärmung wird halt auch alles, was wir eigentlich mit Weihnachten verbinden, immer absurder. Weil wir hatten jetzt, meinetwegen im Oktober, hatten wir 25 Grad an 50 Orten in Deutschland. Und ich habe im Oktober diese Klimatram von der BVG auch in Berlin eingeweiht. Und dann fiel mir das auf, dass 25 Grad, das war mal in meiner Schulzeit, das Kriterium für hitzefrei. Wenn es um 10 Uhr morgens 25 Grad hatte, dann war Schule aus.
Ja.
Und heute würden nach diesen Kriterien bald überhaupt keine regelrechten Stunden mehr im Sommer stattfinden. Ja? Ja. Also da verschiebt sich was. Und dieses Kind der Grippe erinnert uns daran, ja, dass wir eigentlich mitfühlende Wesen sind und uns weltweit dieser Wunsch eint, nämlich die nächste Generation soll es gut haben. Und wir sind die letzte Generation, vielleicht, die es wirklich gut hatte. Ja, und die nächste Generation wird mit sehr, sehr vielen Problemen kämpfen müssen, die sehr, sehr verstrickt und komplex miteinander zusammenhängen. Und dieses Gefühl von, es geht eigentlich bergauf, es geht voran, es geht eigentlich sind wir als Menschheit auf einem guten Trip, ja. Das ist, glaube ich, auch dieses Jahr das, was uns zu Weihnachten auch so ein bisschen melancholisch macht. Und viele sind auch einfach durch diese Dauerkrisenhaftigkeit echt irgendwie so ausgebrannt und finden hoffentlich mit einer Kerze und möge sie analog sein, ein bisschen zu sich.
Das ist genau der richtige Moment, um digitale Weihnachten nochmal von einer anderen Seite zu betrachten. Das ist ja hier der Cisco-Podcast und natürlich feiert auch Cisco digitale Weihnachten. Aber wie und was genau, das ist der Inhalt der heutigen Cisco-Story.
Cisco-Story. Die Weihnachtszeit bedeutet neben Plätzchen, Kerzenschein und 24 Adventstürchen auch gemeinsame Besinnlichkeit. Nicht nur zu Hause mit der Familie, sondern natürlich auch mit der Berufsfamilie. Weihnachtsfeiern mit den sehr lieben Kollegen sind das feierliche Finale eines weiteren Arbeitsjahres. Und wirklich alle fiebern darauf hin. Ob Abteilungsleiterin, Projektmanager oder Buchhalterin. Aber manchmal steht der gemeinsamen Besinnlichkeit etwas im Weg. Geschäftsreisen, Schwiegerelternbesuche oder Pilotenstreik. Oder ein Lockdown. Aber zum Glück gibt es eine Alternative. Nein, nicht was man vielleicht denkt. Es geht natürlich nicht darum, sich gemeinsam Pepperbacks zu betrinken. Jedenfalls nicht als erstes. Sondern um die Idee von Markus Gerstmann von Cisco München-Garching, die er 2020 umsetzt, als es pandemiebedingt gar nicht anders geht.
In der Hochzeit des Homeoffice haben wir eine Webex-Weihnachtsfeier organisiert. Da haben wir alle gemeinsam Lebkuchenhäuser gebacken. Aber nicht nur irgendwelche, sondern smarte Lebkuchenhäuschen, also mit 5G-Antenne, allen möglichen Sensoren, intelligenter Außenbeleuchtung und dann natürlich so, dass man die auch essen kann, also mit Schokolinsen.
Am Vormittag werden die Zutaten an alle 200 Mitarbeitenden verschickt. Am Nachmittag beginnt die Webex-Weihnachtsfeier, wo Teig gerührt und Lebkuchenhausbauteile gestaltet werden. Und das natürlich mit einer professionellen Anleitung. Denn Gerstmann hat Profis gebeten, jeden Backschritt einzeln und live per Webex vorzuturnen. Das ist auch deshalb so wichtig, weil die leckeren selbstgebackenen Lebkuchenhäuser am Schluss an die Kinder des Münchner Waisenhauses übergeben werden. Cisco unterstützt mit Geld und Sachspenden viele Projekte unter dem Motto Giving Back. Mit den Lebkuchenhäusern also Giving Backwaren.
Und weil Besinnlichkeit ohne die richtigen Hilfsmittel manchmal einfach schwierig zu erreichen ist, gibt es bei der Webex Weihnachtsfeier natürlich auch die Möglichkeit, seinen eigenen Glühwein aufzusetzen, wovon auch regen Gebrauch gemacht wird. Denn vom Lebkuchenhausbau erholt man sich am besten gemeinsam mit einem Gläschen Glühwein.
Das war also die Cisco-Story und jetzt weiter mit der digitalen Weihnacht und der Weltrettung natürlich. Dieser Weihnachtspunkt, den du gerade gemacht hast, dass du sagst, dieses Jahr ist Weihnachten super wichtig, weil wir zum einen das Jahr zu einem Ende bringen und das ist tatsächlich ein Jahr, was ernsthaft aufhören darf. Wie gesagt, ich würde jetzt noch 2023 nicht vorab loben. Das habe ich mit dem Jahr 2020 gemacht, 2019.
Nach der 21 Silvester, auch, es kann nur besser werden.
Ja, aber das, wie gesagt, ich habe das auch schon 2019 zu Silvester gedacht, ach wow, 2020 wird bestimmt ein mega super Granatenjahr, weil 2019 echt anstrengend und irgendwie vielschichtig. Und das war ja nun ein Plan, der mäßig gut geklappt hat. Aber dieses Weihnachten wird extrem wichtig. Vor Weihnachten allerdings findet etwas statt, was ich unbedingt hier aufs Tapet bringen möchte. Und zwar in Form einer Empfehlung, die du bitte auch gerne ausführen kannst. Denn du hast ein, das eben schon angedeutet, Kabarettprogramm. Du hast ein Bühnenprogramm, was sich wahnsinnig lohnt. Ich habe dich schon mal auf einer Bühne gesehen. Das ist eindrucksvoll. Und das kann ich nur allen Leuten empfehlen. Und auch wenn es sich anhört wie Werbung, ist es tatsächlich einfach nur eine Empfehlung von Herzen.
Ja, ich wer mich aus dem Fernsehen kennt, kennt mich nicht wirklich. Ich habe seit 35 Jahren, seit den Zeiten, wo ich in Berlin auf die Bühne der Scheinbar gegangen bin, bis eben hin zur Waldbühne, mich immer auch als Künstler begriffen, als Kabarettist, als Comedian, als Wortkünstler. Ich mache meinen Abschied jetzt von der Bühne, weil mir die letzten Jahre eben mein Engagement immer wichtiger geworden ist. Und deswegen ist das sozusagen ein Aufruf, mich da noch einmal in meinem Element zu erleben. Mir macht total Spaß, die Leute haben super Spaß, es gibt viel zu lachen, es gibt auch Musik. Ich habe versucht, auch diese ernsthafteren Themen, die mich jetzt sehr beschäftigen, auch auf die Bühne zu bringen. Das geht auch, das ist auch Teil des Programms. Wir haben ja wir haben einen planetaren Notfall, ja, und da habe ich das Gefühl, ich werde gerade für was anderes gebraucht. Und das ist für mich auch total berührend. Ich habe das jetzt mit einem Video auf meiner Homepage und auf Insta und so weiter auch bekannt gegeben, wie viele Leute sagen, Mensch, ich habe sie da und da gesehen, das hat mir total viel bedeutet und es war super. Und auf der anderen Seite, die verstehen auch, dass die Welt nicht mehr so ist wie vor 10 Jahren und ich bin auch nicht mehr so wie vor 10 Jahren. Und statistisch habe ich jetzt noch hoffentlich 30 Jahre vor mir und ich möchte wirklich den relevantesten Beitrag leisten, den ich kann für Gesundheit von Mensch und Erde.
Du bist 67 geboren. Mhm. Das heißt, du bist jetzt 55 Jahre alt, hast noch 30 Jahre vor dir. Nach welcher Statistik werden Menschen
inzwischen? Es gibt ein Programm, das heißt Population.io. Okay. Da kann man sehen, wo man im Verhältnis zur Weltbevölkerung steht. Und das ist eine sehr schöne Demutsübung, kann ich jedem empfehlen. Und ich mache die tatsächlich auf der Bühne auch jeden Abend, weil das immer ganz erhellend ist zu verstehen, wie man denkt ja immer, eigentlich bin ich noch ganz jung und dann liest du 80% der Weltbevölkerung heute ist schon jünger als du. In Deutschland sind es nur 60%. Dann wird ja auch mit der eigenen Endlichkeit auch klar, was du vielleicht auch irgendwann in der zweiten Lebenshälfte erlebst, dass nämlich dich nicht mehr so sehr antreibt, was erreiche ich noch, sondern auch, was hinterlasse ich und was bleibt und was ist mit dem, was du erreicht hast, eigentlich jetzt das Spannendste, was du machen kannst. Und ich glaube, dass der Wunsch für einen selber, nicht nur zu Weihnachten, sondern überhaupt im Leben ja darin besteht, ein Leben zu führen, wo dann der Bestatter nicht bei der Totenrede so viel lügen muss, sondern man im besten Falle sagt, Mensch, auch wenn es nicht alle hören wollten, der hat sich nicht doof gestellt angesichts einer globalen Krise, sondern hat gesagt, was zu sagen war.
Dieses Gefühl, dass Weihnachten was Besonderes ist, direkt in Verbindung mit der nächsten Generation, führt zu einer Frage, die ich mir im Moment tatsächlich wirklich stelle, weil meine Frau und ich gerade ganz kleine Kinder haben, ja. gerade gerade bekommen, ganz frisch. Und wir sind sehr froh darüber. Dankeschön. Wir sind sehr froh darüber und fragen uns natürlich, was für uns beiden ist Weihnachten wahnsinnig wichtig. Einfach als Weihnachten als Gefühl. Nicht als Fest, sondern Weihnachten als Gefühl ist uns wichtig. Was für Weihnachtsgestaltung können wir diesen jungen Menschen nahebringen? Ja, und da wäre so mein Gedankengang, okay, natürlich werde ich meinen Kindern meine Weihnachtsplaylist vererben. Mhm. Also ich meine, die ist über Jahre mühsamst zusammenkuratiert. Das ist ein Heidenaufwand, der da drin steckt.
Sehr schön, verstehst du die Ironie, wenn man von einem Heidenaufwand zu einem christlichen Fest redet?
Nee, habe ich jetzt gerade nicht, aber danke, dass du mich drauf hinweist. Ja, und dann natürlich ist sowas wie eine kuratierte Playlist eine wichtige digitale Hinterlassenschaft, denn jetzt zu Weihnachten, die Weihnachtsplaylist von Jule, meiner Frau, ist sogar noch vielleicht ein bisschen ausgefeilter. Meine ist eine Idee plump vielleicht. Ich bin ein bisschen middle of the road und sie hat da sehr viel Arbeit reingesteckt und natürlich hinterlasse ich meinen Kindern irgendwann das. Ja, aber ist es für mich auch interessant, wie leiten wir denn hin auf Weihnachten 2050? Ne? Mein persönlicher Anspruch ist, unser Familienweihnachten nicht nur eine gewisse Digitalität enthält. Ja, das finde ich wichtig, die Kinder vorzubereiten in allen Facetten auf die kommende Welt und die wird halt digital. Sondern ich möchte eigentlich auch so ein bisschen jetzt schon Avantgarde Weihnachten 2050 feiern. Wie würdest du dir denn das vorstellen? Was wären denn deine Tipps, was ich an meine Kinder weitergeben kann für ein digitales Avantgarde-Weihnachten 2050?
Im Digitalen bist du mehr zu Hause, aber ich glaube, das Wichtigste, was man Kindern mitgeben kann, ist das Gefühl, willkommen zu sein und sich nicht ständig anstrengen zu müssen, um geliebt zu werden. Und das ist, glaube ich, auch ja die Schattenseite. Ich habe ja als Arzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet und wenn Kinder und Jugendliche sehr viel sich ständig auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen im Vergleich mit anderen erleben, ist das ziemlich giftig für die Seele. Und deswegen gibt es bei mir im Bühnenprogramm auch diese berühmte Pinguin-Geschichte, wo ich sage, das ist mir mal tatsächlich so passiert, als ich vor vielen Jahren engagiert war als Moderator auf einem Kreuzfahrtschiff. Und das würde ich heute auch alles nicht mehr machen, aber ich war jung und brauchte das Geld. Und ich war kreuzunglücklich, weil ich merkte, Seekrankheit hat keinen Respekt vor der Approbation. Also mir war die ganze Zeit kotzübel auf diesem Schiff. Ich wollte nämlich ausgerechnet auch noch zum Nordpol, also in Richtung Spitzbergen. Und da war die See ziemlich rau. Und dann sollte ich da lustig sein für Leute, die sicher irgendeinen Sinn für Humor hatten. Und ich habe ihn 3 Wochen nicht gefunden. Also es war ziemlich die Hölle. Und dann endlich gab es einen Tag am Land und ich ging in den Zoo und sah einen Pinguin auf dem Felsen stehen und dachte, armes Würstchen, der wackelte da so unbeholfen auf dem Felsen da vor sich hin. Ich dachte, die Flügel sind zu klein, er kann nicht fliegen, der hat eine untersetzte Statur und da hat der Schöpfer auch noch die Knie vergessen. Ich sagte, für mich so Fehlkonstruktion. Ja. Und dann sprang er ins Wasser und du konntest bei dem Zoo sozusagen durch eine Scheibe die Pinguine auch unter Wasser sehen. Und dann schwamm der an der Scheibe vorbei, er guckte mich an und ich merkte, jetzt hat der Mitleid mit mir.
Also dann warst du die Fehlkonstruktion.
Ja, dann war ich die Fehlkonstruktion. Und wer jemals einen Pinguin im Wasser gesehen hat, weiß ja, die können fliegen, wenn sie in der richtigen Umgebung sind. Für sie nämlich im Wasser. Und die könnten mit der Energie aus einem Liter Benzin, könnten die 2000 Kilometer weit kommen. Das ist also viel effizienter als alles, was Menschen jemals technologisch sich ausgedacht haben. Und mein erster Gedanke war Fehlkonstruktion. Und seitdem bin ich vorsichtiger geworden, Menschen auf den ersten Blick zu beurteilen, weil ich weiß, damit kannst du total daneben liegen. Und das Zweite ist, wie wichtig die Umgebung ist, ob das, was in dir angelegt ist, zum Vorschein kommt. Und wenn Kinder sozusagen lernen, dass es eine Lebensaufgabe ist, die Fähigkeiten in sich, die Gefühle wahrzunehmen, zu blühen, zu sprühen und mit anderen in Kontakt zu sein, das ist, glaube ich, das Wichtigste zu Weihnachten und überhaupt. Und dass man dann auch aus ihnen auch Digital Natives macht, kommt für mich dann in der zweiten Schiene, weil ich habe beeindruckende Leute in meinem Leben auch interviewen können. Das ist ja das große Privileg, wenn man auch journalistisch arbeitet. Und Jared Diamond war einer davon, sozusagen ein Mensch, der sich viel über Krisen auch Gedanken gemacht hat. Und der Menschen auch in Papua-Neuguinea immer interviewt hat und mit ihnen gelebt hat und sie studiert hat. Und der sagte auf eine kuriose Art, wenn der Strom ausfällt und wenn andere Krisen auf uns zukommen von Klima und Überschwemmung und sonstigen oder abgeschnitten von Transportwegen, die Leute dort werden das sehr viel besser managen als wir sozusagen in der Hochzivilisation. Und das hat mich ziemlich zum Denken gebracht. Und er sagte, und das bezieht sich auch ganz konkret auf die Kinder, dass die Kinder, die er dort kennengelernt hat, mit 6 Jahren viel, viel besser waren darin, Gefühle zu erkennen bei anderen, besser darin waren, Streit zu schlichten, sich sozusagen auch in Gruppen auch kooperativ zu verhalten und. Ich dachte deswegen, wow, was wir sozusagen schnell als primitive Kultur abtun, hat eventuell für die Zukunft ganz andere Überlebenskapazitäten und Fähigkeiten mitgekriegt. Und deswegen bin ich da dafür auch diese sozialen und emotionalen Fähigkeiten ganz, ganz hoch aufzuhängen, weil das Wissen, das wird sich alle 5 Jahre oder noch schneller verdoppeln. Und aber diese Fähigkeit, mit Menschen auszukommen und auch mit sich es auszuhalten, das ist das, was, glaube ich, nach vorne raus zählt.
Da bin ich total deiner Meinung, mit natürlich einem Aber, ne? Weil ich bin ja...
du bist ja aus der Digitalgott.
Aus der Digitalisierung, der Gott, würde ich jetzt vorsichtig. Aber natürlich ist das schon auch eine Perspektivfrage. Ne? Betrachtet man das als Gegensätzlichkeit oder betrachtet man das als Miteinander? Da fällt mir nämlich wiederum eine wunderbare Anekdote ein aus einem Buch von 2005 schon, von Stephen Berlin Johnson, einem ziemlich klugen Autor aus dem Buch Everything Bad is Good for You. Und da hat er ein kleines Gedankenexperiment gemacht. Was wäre eigentlich, wenn zuerst vor 500 Jahren das vernetzte Videospiel erfunden worden wäre und dann jetzt ganz aktuell gerade eben das Buch? Also einfach umgedreht. Der stellt sich dann einfach vor, wie das wäre, wenn Eltern miteinander sprechen, genau über Kinder, ja, in so einem Weihnachtskontext. Die stehen dann zusammen und großes Familienweihnachten und die reden dann über ihre Kinder und dann sagen die sowas wie, ja, ich mache mir schon Sorgen. Also mein Andreas, der war früher, also der hat dieses vernetzte Videospiel gespielt und das war ein Leben, ein Trubel. Die haben gerufen, die haben gejohlt, die haben auch zusammen kollektive Strategien entwickelt, wie man das bewältigen kann. Das war ein, und jetzt sitzt der vor diesem Buch. Ja, ich spreche den an.
Ganz still geworden darüber,
genau. Ganz still. Ich spreche den an, der reagiert gar nicht. Der kommt nicht mehr zum Essen runter. Der verliert sich in diesem Buch. Und das Allerschlimmste ist, wenn einmal ein Fehler ist in diesem Buch, der geht nie wieder raus. Der bleibt für immer drin. Der ist völlig, also der ist abgekehrt von seinen Freunden. Der redet mit niemand. Ich mache mir echt Sorgen, ob dieses Buch nicht schlecht ist für ihn.
Das ist eine sehr lustige Idee. Ich finde aber, dass sozusagen die Aufmerksamkeitsspanne, die du brauchst, um ein Buch zu lesen, das merke ich an mir selber. Also ich habe in meiner Jugend ziemlich viel gelesen und inzwischen lese ich natürlich sehr, sehr viel online und mir fehlt das. Mir fehlt auch dieses sich Verlieren in einem Buch. Und auch das Tolle an dem Buch ist ja auch, was da nicht drin steht. Also was du an eigener Bildhaftigkeit in dem Buch dann ergänzt und vor allen Dingen auch das Mitgefühl, da kann man auch gibt's auch interessante Studien zu, dass das ist ziemlich irre, wenn du braucht 3 Gedanken, um das nachvollziehen zu können. Wir nehmen unsere eigenen Gefühle auch wahr durch unseren Körper und durch unsere Mimik.
Ja.
Und wenn man zum Beispiel Leute botoxt und ihre Gesichtsmuskulatur lähmt, werden sie auch schlechter, Emotionen aus Büchern zu verstehen. Weil du liest zum Beispiel was dich ärgert oder was dich sozusagen die Stirn runzeln lässt. Und dieses Gefühl überträgt sich auch auf deine innere Emotionalität, auch durch deinen eigenen Gesichtsausdruck.
Das heißt, ich darf zu Weihnachten Leuten, die Botox gespritzt haben, nur noch Bücher schenken, die möglichst unemotional sind. Am besten. Oder E-Books. Dann gleich E-Books zu Weihnachten verschenken an diese Leute. Die sind ja nachweislich weniger emotionsgeladen.
Das ist tatsächlich musst du dich nicht wundern, wenn sie nicht so richtig lächeln können, wenn sie Danke sagen.
Das ist eine sehr unüberraschende Information tatsächlich.
Aber ich hab noch eine andere Idee. Zu Weihnachten machen wir ja auch immer den Weihnachtsbaum sozusagen zum Highlight und mit dem Schmücken und mit allen Bräuchen, die da drumherum entstehen. Und wenn du Kinder fragst oder auch viele Erwachsene, haben das selten sozusagen zu Ende gedacht, wenn du einen Samen in den Boden tust, Und daraus wird irgendwann ein großer Baum. Warum wird die Erde unter dem Baum nicht weniger? Weil man fragt sich ja, wo kommt denn diese Masse vom Baum her?
Ja. Aus der Luft, dachte ich immer.
Genau. Und das ist vielen Leuten nicht klar, weil der Baum kann eigentlich zaubern. Der kann aus was Unsichtbarem was Sichtbares machen. Der kann aus CO2 Holz machen. Und ich komme drauf, weil einer, der dieses Jahr auch viele Schlagzeilen gemacht hat, ist ja Elon Musk. Und er hat mal getwittert.
Ist mir nicht verborgen geblieben, ja.
Deswegen erwähne ich das auch. Der hat mal getwittert, er bietet einen Preis von 100 Millionen Euro oder Dollar für jemand, der was erfindet, was CO2 binden kann. Und hat jemand zurückgetweetet, dürfen sich auch Bäume bewerben. Und das ist mein Humor, ja.
Ja. Meine Vorstellung ist halt schon so ein bisschen geprägt hier vom Digitalen. Und da, ich möchte jetzt nicht zu romantisch werden, aber wir haben ja eine Form, du redest ja in einer Richtung, das sei davor gesagt, die zumindest mitbedeuten kann, dass man eben dieses Wachstum etwas beiseite legen sollte. Ja, also nicht mehr neuen, noch umweltfreundlicheren Schuh kaufen, um dein Adidas-Beispiel zu benutzen und zu Weihnachten verschenken, sondern einen Schuh, den man schon hat, einfach weitertragen und nochmal reparieren lassen und wieder reparieren lassen und vielleicht für immer. Nur noch einen Schuh für immer. Und da steckt ja dieses Degrowth drin, also dieses Nichtwachstum. Ich glaube, ganz viele Leute, die genau davon sprechen, haben ein wenig die Rechnung gemacht, ohne A, die Menschen selbst. Ich weiß nicht, ob man die so verändern kann, dass sie sagen, nö, ist in Ordnung, ich brauche jetzt nicht was Neues, sondern das ist schon, glaube ich, relativ verankert in vielen Menschen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ohne das Digitale. Weil man kann digitales Wachstum haben bei gleichzeitiger Reduktion. Das ist möglich. Ja, digitales Wachstum, dadurch, dass es 0 und 1 ist und dadurch, dass es immer energieeffizienter wird, gibt es eine Form von Wachstum, von der ich sagen würde, dass dahinter steckt nicht ein Mehr an Ressourcenverbrauch, sondern eine andere Form von Wertschöpfung. Ja, vielleicht die Flucht ins Digitale. Vielleicht sind halt doch digitale Weihnachtsgeschenke so als Fanal für den Kampf gegen den Klimawandel das Beste, was man in dem Kontext tun kann. Ja, wir schenken uns diese Weihnachten nichts, hält man nicht lange durch. Machen die Leute nicht, ist nach zwei Weihnachten so öde und so nervig, dass man seine ganze Familie irgendwie sich komplett verstreitet. Aber wir schenken uns diese Weihnachten was Digitales, ja, was nicht Dingliches. Das wäre doch eine großartige Flucht nach vorne. Das würde auch doch unser digitales Weihnachten total schön verbinden mit diesem Gedanken, den du aufgebracht hast, gesunde Erde, gesunde Menschen, dass man nicht mehr so viel dingliche Sachen konsumiert, dass man so ein bisschen ressourcenschonender unterwegs ist.
Das Schönste, was man verschenken kann, sind tatsächlich positive Gemeinschaftserlebnisse. Das kann natürlich auch ein Film sein. Also zu meiner Hochzeit haben wir unsere Gäste gebeten, dass sie uns ihren Lieblingsfilm schenken. Noch
damals war Super 8. Ach so, okay.
Nicht auf Super 8, aber dass man sagt, wir schenken uns eigentlich gemeinsame Zeit, uns gemeinsam an was zu freuen, sei es Musik, sei es Kunst, sei es ein Film oder auch gemeinsam ins Konzert oder auf ein Festival oder von mir aus auch zu meinen letzten Vorstellungen mit meinem Bühnenprogramm zu kommen, weil dann hast du die Vorfreude auf den Moment, du hast den schönen Moment und du hast im Nachgang auch noch die schöne Erinnerung.
Du hast gerade ernsthaft Werbung gemacht dafür, dass bei deinen Veranstaltungen Menschen mit ihrem Smartphone mitfilmen. Vorhin fandst du es noch doof und jetzt sagst du gerade, nein, da gibt es etwas Nachhaltiges, eine lange Erinnerung, die man danach noch wiedererleben kann. Das hast du doch gerade, also wenn ich mich nicht täusche.
Jetzt muss ich dir natürlich auch noch sagen, dass das Digitale bei all dem Visionären natürlich auch immer noch eine schmutzige, oft selten beobachtete Seite hat, nämlich solange Strom dreckig ist, ist auch alles, was wir mit Strom, insbesondere im Digitalen, machen, auch dreckig. Du redest von Effizienzgewinn, das ist ja toll. Und gleichzeitig, wenn wir überlegen, wie viel wir mit Katzenvideos und Pornos Clouds hoch und runter laden und wie viel Datenvolumen da durch Server gehen, die alle betrieben und gekühlt werden müssen, da geht auch eine Menge Energie flöten. Also das Internet wäre, glaube ich, als Land unter den Top 5 Energiefressern.
Nur, also, finde ich. Aber ist es ja auch schon so, dass wenn man so die großen Tech-Konzerne nimmt, dann gibt es da ziemlich viele darunter, muss man mal so sagen, die sagen, okay, wir versuchen CO2-neutral zu werden und versuchen halt nicht den günstigsten irgendwie CO2-aggressiven Strom zu kaufen. Da sind andere Industrien, glaube ich, nicht so weit. Ich möchte jetzt nicht immer nur das Digitale verteidigen, aber ich glaube, das Bewusstsein im Digitalen ist schon groß
inzwischen. Aber ich habe selber gestaunt, wenn du zum Beispiel zu Hause in deinem WLAN einen Film runterlädst, um den auf dem iPad oder auf dem Handy zu gucken, brauchst du nur einen Zwanzigstel von dem Strom, den du brauchst, wenn du unterwegs das runterlädst, weil da einfach viel mehr Sendekapazität und andere Server und so weiter aktiviert werden. Und ich will noch einen letzten Punkt gerne in dein Hirn bringen. Das, was wir nicht digitalisieren können, ist unser Körper letzten Endes. Und ich glaube, dass das auch für alle im Silicon Valley, die sich dann so einfrieren lassen, eigentlich die ultimative Demütigung ist. Also es gibt ja diesen Trend, Kryostase nennt das, wenn man eben irgendwie eine unheilbare Erkrankung hat, dann lässt man sich in flüssigem Stickstoff lagern, damit man dann wieder aufgetaut wird, wenn die Medizin Fortschritte gemacht hat und dann willst du in 500 Jahren wieder munter dabei sein. Und das ist für mich sozusagen auch die ultimative Selbstüberschätzung, weil ja keine Sau in 500 Jahren auf irgendwen von uns wartet. Ja, also rückgerechnet, gibt's irgendjemand, der vor 500 Jahren gelebt hat, wo du denkst, Mensch, den hätte ich gerne mal wieder aufgetaut? Nee, wir hinterlassen der nächsten Generation Atmosphäre voller Treibhausgase, Meere voller Plastik und jetzt noch unsere unheilbaren in flüssigem Stickstoff. Also da hatte nach zwei Generationen einer den Stecker gezogen und gesagt, was soll das? Also diese Angst vor der eigenen Endlichkeit, die wird ja mit diesem Transhumanismus und so weiter auch versucht zu beantworten. Aber ich möchte dir noch einmal kurz erzählen, warum ich glaube, dass wir uns da selber in die Tasche lügen, weil das, was uns Menschen ja ausmacht, ist ja auch unser Körper und unser Geist und die haben eine biologische Grundlage. Das Hirn ist extrem hitzelabil, ja, und jedes Fieberthermometer auf diesem Planeten endet bei 42 Grad und das ist kein Zufall, weil Eiweiße ihre Form verändern bei 42 Grad. Und das Beispiel, was bei vielen Klick macht, ist, wenn du ein rohes Ei nimmst und in warmes Wasser tust, dafür muss das Wasser gar nicht kochen, es reicht, wenn das ein bisschen über 40 Grad hat, dann wird dieses Ei hart und wenn das Wasser wieder abkühlt, dann wird es nie mehr weich. Das heißt, dieses Ei hat für immer irreversibel seinen Kipppunkt überschritten, nämlich es ist sozusagen zu einem harten Ei geworden. Und aus diesem Ei wird auch nie wieder was Lebendiges. Aus dem gekochten Ei wird kein Küken. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir auch für uns, für unseren Körper einen Kipppunkt haben. Denn ein Ei besteht aus Wasser, aus Eiweiß und aus Fett. Und unser Hirn besteht aus Wasser, aus Eiweiß und aus Fett. Genau die gleichen Substanzen. Und
bei manchen ist mehr Fett drin, das würde ich
sagen. Bei manchen auch mehr Wasser. Ich habe hier immer mein Hirnmodell in meinem Labor. Und das ist wichtig, dass wir verstehen, wir können uns sozusagen aus unserem Körper, aus unserer Biologie nicht rauskaufen. Physik gilt auch weiter, wenn man es in der Schule abgewählt hat.
Das ist mir sehr wohl bewusst. Ich habe Physik natürlich im Abitur auch gehabt, für Leistungskurs natürlich. Aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, der so ein bisschen versucht, das miteinander zu versöhnen, ja, der ist digitale Weihnachten gleichzeitig in die Zukunft gedacht. In eine Zukunft, der muss vielleicht einfach sein. Künstliche Intelligenz plus Weihnachten. Also wenn wir so das miteinander verkreuzen, ja, wenn die Zukunft dann doch irgendwann bewältigt werden kann, wenn die Kinder, die jetzt auf die Welt kommen, dann irgendwann 80 Jahre sind und das Jahr 2100 da ist, was ist dann mit dieser Mischung aus, die ja zwingend ist, künstliche Intelligenz und Weihnachten? Was fällt dir dazu ein? Wie sieht da das Zukunftsszenario aus?
Also ich wäre total froh über eine künstliche Intelligenz, die sich übers Jahr übermerkt, was sich meine Frau wünscht.
Das ist, also da würde ich sagen, es ist ein bescheidener Anspruch.
Weißt du denn schon, Sascha, womit du deiner Frau eine Freude machen wirst?
Ja, und dazu brauche ich keine künstliche Intelligenz, sondern einfach eine To-Do-Liste, die ich auf meinem Smartphone habe. Weil immer, wenn mir was einfällt, notiere ich das sofort. Das ist vielleicht der Lifehack für Beziehungen, in denen Geschenke wichtig sind. Überhaupt. Ja, den kann ich hier, der ist überhaupt nicht künstlich intelligent, der ist natürlich, sage ich mal, also noch nicht mal intelligent, sondern von einer gewissen Natürlichkeit, natürlich einfach, würde man fast sagen. Und das ist, wenn immer man auch nur den Hauch eines Gedankens hat,
Man läuft an einem Schaufenster vorbei und denkt, ach, das wäre ja ein schönes, immer wenn man denkt, das wäre ein schönes Geschenk, sofort aufschreiben in eine eigens dafür angefertigte Liste. Die darf man natürlich nicht Geschenke nennen, falls irgendwie ja so eine Handysituation auftaucht, wo dann, ne, was ist denn das, Geschenke irgendwie dann jemand fragt, sondern die muss man dann irgendwie anders nennen. So frag mich, Einladungsliste Tante Ernas 82. Geburtstag oder so. Und dann notiert man da immer alles sofort an Geschenken.
Dir ist schon klar, dass du gerade damit der Hälfte der Menschheit in den Rücken fällst.
Ja, das mag so sein, aber ich finde das eher so als eine Art Lifehack. Also. Es ist eine Art Lifehack, weil es tatsächlich so ist, dass wenn man auf Krampf drüber nachdenkt, und da wäre dann künstliche Intelligenz zu Weihnachten wirklich hilfreich, ja, retrospektiv erraten zu lassen, ich hatte doch schon mal ein paar tolle Gedanken oder zumindest Ansätze, Anflüge von Gedanken, was ich hier schenken könnte, in meiner Beziehung, und da eine künstliche Intelligenz aufzusetzen, die einem das sagt. Eine künstliche Intelligenz für das ideale Geschenk. Eckart, das wäre doch
eine Geschäftsidee. Auf alle Fälle.
Ja, die rechnet dann alle Parameter zusammen. Da muss man dann irgendwie so ein Foto von der Partnerin oder dem Partner hochladen. Da muss man dann irgendwie so ein paar Stimmproben abgeben. Da muss man dann so ein paar Social-Media-Profile so einspeisen. Vielleicht noch irgendwie Zugang zum Mail, irgendwas halt. Und dann hat man ganz viele Daten von dieser Person. Und die KI errechnet dann das perfekte Geschenk zu Weihnachten. Und es ist auch ein Geschenk mit Zufriedenheitsgarantie. Das heißt, wenn die Person es doof findet, dann kann man es zurückschicken und es wird einfach.
Und dann heißt es, Menschen, die sich über dieses Geschenk freuten, freuten sich auch über das.
Ja. Warum nicht? Das ist doch deine Zukunft. Du hast doch gerade von mir auch, muss man dazu sagen, so eins der Hauptprobleme strukturell gelöst bekommen. Strukturell heißt hier, es gibt die KI noch nicht, aber vielleicht kommt sie irgendwann.
Und ich glaube dennoch, dass die schönsten Geschenke sind, die wir nicht erwartet haben und die uns trotzdem berühren.
Das hört sich an wie ein fantastisches Schlusswort für eine Sendung, für einen Podcast über nicht nur digitale Weihnachten, auch digitale Weihnachten mit vielen Ausflügen in das, was eint das digitale Weihnachtsfest und die Welt, auf die wir zusteuern, nämlich, dass es irgendwann an einen Punkt kommt, über den wir überlegen müssen, wie geht's weiter?
Dann wünsche ich uns allen, dass wir gute Antworten haben. Und ich möchte, weil Weihnachten auch immer die Zeit der Gedichte ist, ich habe für dich noch ein Gedicht von einem meiner Lieblingslyriker, nämlich Joachim Ringelnatz. Schenke, groß oder klein, aber immer gediegen. Wenn die Bedachten die Gaben wiegen, sei dein Gewissen rein. Schenke herzlich und frei, schenke dabei, was in dir wohnt, an Meinung, Geschmack und Humor, sodass die eigene Freude zuvor dich reichlich belohnt. Schenke mit Geist, ohne List, sei eingedenk, dass dein Geschenk du selber bist.
Vielen Dank fürs Zuhören zu dieser famosen Sendung über digitale Weihnachten mit Eckart von Hirschhausen und nicht nur digitale Weihnachten, sondern auch noch die ganze Welt drumherum. Danke dir fürs Dasein, lieber Eckart, und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Frohes Fest.